never change the winning team.
Yes.
Viele Patienten, die haben einen Kopfhörer und hören halt entweder fern oder Radio.
Die Frage ist, warum wird das so gemacht oder warum gibt es so viele Verfahren?
Schatzkiste Prävention. Der Schlüssel gegen Herzinfarkt und Schlaganfall. Prävention to go. Herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast, präsentiert von der Dachgesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier hören Sie von führenden Medizinexperten, wie Sie Ihre Gefäße freihalten und so Herzinfarkt, Schlaganfall und weitere Komplikationen verhindern können. Warum to go? Stecken Sie diesen Podcast in die Tasche und laufen Sie dabei. Die Länge wird einem angenehmen Spaziergang oder einer Trainingseinheit entsprechen. Auf geht's!
Willkommen zum Aphareso-Podcast Teil 2, dem etwas spezielleren Teil. Ich freue mich riesig, dass du, lieber Volker, zur Verfügung stehst, mit mir ein wenig darüber zu plaudern. Du hast ja über 30 Jahre schon Erfahrung mit Aphareso-Therapien, hast eine große Anzahl an Patienten.
Aber Uli, du brauchst auch dein Licht nicht unter den Scheffel stellen, nicht? Also 20 Jahre, ne, die du auch schon als Gewicht mit reinbringen kannst, ist ja auch schon mal was. Das ist ja auch schon mal ein Fund, wenn man das mal so sagen will. Aber ich freue mich auch sehr, mit dir wieder locker über die Lipoprotein-Aphorese zu plauschen. Und so soll es ja auch sein. Ne?
Richtig. Und wir haben uns gedacht, im Teil 2, wenn Ihr Arzt jetzt gesagt hat, Sie brauchen die Aphorese, dann erscheinen ja 1000 Fragezeichen in Ihren Köpfen.
Genau.
Also wir können nicht nur erleben wir das bei unseren Patienten, sondern wir können es uns lebhaft vorstellen und wir können uns da richtig gut reinversetzen, wie viel man sich fragt. Und deswegen wollen wir einige dieser Fragen einfach mit Ihnen mal durchgehen.
Genau, und da legen wir auch gleich los. Und die erste Frage, die ich auch mal ganz häufig von Patienten gestellt bekomme, wenn man so mal so den Medikamentenplan durchgeht von dem einen oder anderen Patienten, dann kriegen die da immer Angst und Sorge und spätestens so ab 3, 4, 5 Medikamenten fragt dann schon mal der eine, muss ich die alle weiternehmen? Und jetzt kommt die Frage, wenn ich so ein tolles Verfahren wie die Lipoprotein-Aphorese bekomme, muss ich dann überhaupt noch meine lipidsenkenden Medikamente einnehmen?
Da stellst du eine ganz, ganz wichtige Frage, Volker. Und ja, alles, was vertragen wird, sollte auch unbedingt weitergenommen werden, weil Sie müssen sich vorstellen, das Ganze ist ja eine Stufentherapie. Sie können sich erinnern, man hat mit einem Statin bei Ihnen mal angefangen, in kleiner Dosis, hat das dann auftitriert. Ne? Und man versucht immer, ihre Zielwerte zum einen von dem bösen Cholesterin zu erreichen und zum anderen beim Elpiklan A, da haben wir ja keine Medikamente. Also wenn Sie die Aphorese wegen Elpiklan A brauchen, brauchen Sie ja trotzdem parallel auch die LDL-Senkung. Deswegen brauchen Sie da auch weiter ihre LDL-Senkmedikamente. Und wenn Sie wegen LDL-Cholesterin die Aphorese brauchen, heißt das ja nur, die Medikamente haben nicht ausgereicht und Sie wollen den zusätzlichen Effekt der Aphorese noch haben. Und deswegen kombiniert man das. Und wenn man aber jetzt mit den Medikamenten alleine es geschafft hätte dann, beim LDL, dann bräuchten Sie die Aphorese nicht. Ne? Also das heißt mit anderen Worten, das, was vertragen wird und was gut funktioniert, bleibt als Basis beibehalten. Und mit der Aphorese macht man den Rest, was man mit Medikamenten nicht schafft.
Vielleicht auf Neudeutsch, never change the winning team. Yes, so haben wir es. Ja, spannend.
Volker, und dann frage ich mich als Patient, jetzt hat mein Arzt gesagt, ich brauche eine Aphorese und ich war vielleicht beim Kardiologen, der das gesagt hat, oder also ein Herzfacharzt nach meinem Herzinfarkt zum Beispiel. Und jetzt frage ich mich, wie geht's da weiter? Wer macht denn solche Aphoresen? Wo wende ich mich jetzt hin?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Zum Beispiel ist es ja so, dass man sich dann Nierenpraxen oder Dialysepraxen heraussuchen müsste, die Lipoprotein-Aphorese-Verfahren anbieten. Man muss das tatsächlich so auch formulieren. Es gibt auch Dialysepraxen, die keine Lipoprotein-Aphorese anbieten. Also da nicht enttäuscht sein. Irgendwo in der Umgebung von Ihnen wird es sicherlich Dialysepraxen geben, die das anbieten werden. Und was es natürlich auch gibt, spezielle Aphoresezentren an den Universitätskliniken oder größeren Kliniken, die das auch mit in ihrem Haus anbieten. Vielleicht
und
ganz
hier
wichtig,
plaudern zwei Vertreter mit Ihnen. Ne? Also Punkt 1, was Professor Schettler gerade sagte, der Nierenfacharzt ist Professor Schettler. Und Punkt 2, spezielles Aphoresezentrum an Uniklinik, bin zum Beispiel ich hier in Dresden.
Voilà. Also, das heißt, also gut, dass wir uns getroffen haben.
Jawohl.
Okay, funktioniert. Und jetzt kommt die Frage natürlich, wenn ich jetzt suche und suche und suche, wo finde ich das denn? Und da bietet sich zum Beispiel auf der Webseite der Lipidliga oder der DGFF, man kann das ja eingeben, www.lipid-liga.de. Und wenn man da so ein bisschen sich durchhangelt, dann kann man tatsächlich eine Liste von Praxen finden, die Lipoprotein-Apherese anbieten. Also das wäre zum Beispiel so ein Tipp, den man da führen kann. Natürlich über Google kann man auch finden, wenn man so das Schlagwort eingeht, Aphoresetherapie oder Aphoreselipide, und dann werden da entsprechend auch Dialysen ausgegeben, die vielleicht in ihrer Nähe dann sind.
Am einfachsten ist bestimmt über die Lipidliga, ne? Also
genau.
www.lipid-liga.de. Nee.
Genau, perfekt. Ja, Uli, jetzt habe ich bei einer Aphorese und wie läuft das denn jetzt eigentlich so ab, wenn ich zur Aphorese komme? Wie sieht das bei euch aus? Ich guck mal, was du erzählst, und ich ergänze das mal, wie das bei uns dann ist.
Ja, gerne. Also der erste Punkt, in aller Regel wird das Ganze ambulant durchgeführt. Das heißt, man kommt hin, kriegt seine Behandlung und kann dann wieder nach Hause. Das ist ja immer so die erste Frage, muss ich da stationär bleiben oder, also das heißt, nein, das nicht. Also man kommt hin. Das Ganze wird vorbereitet, dann kann man sich gemütlich niederlassen. Da gibt es zum einen so richtig schöne Lounger, nenne ich das immer. Ne? Also das sind solche Liegen, wo man dann so seine Beine hochlegt, die Arme bequem ablegen kann. Und dann haben wir für manche Patienten, die mögen es lieber im Bett zu liegen. Also da haben wir auch richtige Betten. Da wird man sozusagen ins Bett gelegt und hat dann halt die Wahl zwischen so einem Lounger oder dem Bett. Dann kommt die Schwester und das ist wahrscheinlich der blödeste Teil, muss dann erstmal die Zugänge legen. Ja, also da wird sozusagen zweimal gestochen, einmal auf der linken Seite, einmal auf der rechten Seite. Und in aller Regel, da haben wir im allgemeinen Teil schon drüber geredet, macht man das mit normalen Nadeln. Also wir sagen Flexülen, ihr sagt Braunhüllen. Da haben wir auch schon für die Patienten erklärt, das sind diese Plastikröhrchen, die man auch im Krankenhaus kriegt, wenn man eine Infusion oder Antibiose durch die Vene kriegt. Also so ein Plastikröhrchen kriegt man eingelegt und auf jeder Seite. Und dann wird die Maschine angeschlossen und auf der einen Seite geht das Blut raus, wird in der Maschine sauber gewaschen, geht auf der anderen Seite wieder rein. So, und während der Behandlung, da kann es immer mal den einen oder anderen Alarm geben. Ne? Da
das
kommt
kann ziemlich piepsen, ja.
Ja, da kommt dann die Schwester angerannt und guckt, warum es piepst. Als Patient wird man oft aufgefordert, mitzupumpen. Also kriegt man so eine Art Stressbälle in die Hand und muss da auch so
Wir haben so grüne Gummibärchen oder grüne Bälle oder so
wir haben
Schaumstoff. Ihr habt auch nicht schlecht. Ja, sehr gut. Das ist ja sehr nett. Sehr gut.
Genau, gut. Also solche Stressbälle kann man mitpumpen. Und dann kann man sich während der Aphorese beschäftigen. Also viele Patienten, die haben einen Kopfhörer und hören halt entweder fern oder Radio oder ein Hörbuch. Wir haben einen Professor auch bei uns viele, viele Jahre gehabt. Bei dem lief die Aphorese so gut. Also der musste kaum pumpen. Der hat am Laptop seine Vorträge vorbereitet.
Super. Das ist klasse.
Auch sowas kann es geben.
Gibt es.
Oder was halt natürlich viel ist, ist dann Unterhaltungen mit dem Pflegepersonal oder mit Mitpatienten, die da mit im Zimmer liegen. Ja, und dann, wenn das Ganze abgeschlossen ist, dann geht man von seiner Liga wieder runter und kann nach Hause.
Also was wir auch noch machen, aber das ist wahrscheinlich so typisch für uns, wir stellen sie vor der Aphorese immer noch auf die Waage. Das wird noch Blutdruck gemessen. Und dann am Ende geht es auch nochmal auf die Waage. Weil
und auch nochmal Blutdruck bei uns am Ende.
Wird auch nochmal gemessen. Also sowas in der Richtung. Und man bekommt ja auch während der Therapie so ein bisschen gerinnungshemmende Medikamente.
Richtig.
Und da sagen wir dann auch immer so als kleinen Hinweis, so im Spezialfall, also 4 bis 6 Stunden sollte man jetzt müssen wir alle weghören. Hausarbeit kann man noch machen, in Anführungsstrichen. Nicht? Aber,
solange man nicht auf der Leiter steigt, runterfallen kann.
Das ist eben genau der Punkt. Oder eben halt bitte den Hammer in den Hand nehmen und irgendwann meint, ich muss mal irgendwas sägen oder irgendwas. Also sprich Tätigkeiten, wo man sich verletzen kann. Die sollte man möglichst vermeiden. Das vielleicht so am Tipp, als Tipp am Behandlungstag. Ansonsten ist am nächsten Tag alles wieder tippitoppi.
Ja. Mhm. Und bei uns zum Beispiel kriegen Patienten immer noch einen Kaffee gereicht. Bei euch wahrscheinlich auch.
Ja, bei uns auch. Oder was sehr schön ist, wenn es mal kratzt, dann darf mal die Schwester oder Pfleger dann entsprechend mal kratzen und jucken. Das soll es ja mal geben. Und es gibt dann sowas Besonderes wie Strohhalme, womit wir das da anbieten. Und der Kaffee darf dann mal so ein bisschen auskühlen oder wie auch immer. Also die haben es schon nett, finde ich.
Ja,
aber
ja,
das so nebenbei.
Absolut, absolut. Und sag mal, wie ist denn das? Zahlt die Krankenkasse dann die Fahrkosten oder kann ich als Patient auch selber mit dem Auto oder mit dem Fahrrad fahren? Wie sieht denn das aus?
Also bei uns ist es tatsächlich so, dass es Patienten gibt, die keinen Führerschein mehr haben, weil sie einfach älter sind oder weil sie tatsächlich Sehstörungen haben oder durch Infarkte einfach so eingeschränkt sind von der Herzbelastung her, dass sie tatsächlich gefahren werden müssen. Das funktioniert. Bei den meisten Patienten, die wir haben, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ist es tatsächlich so, die kommen tatsächlich mit dem eigenen Auto und fahren auch mit dem eigenen Auto auch wieder weg. Das ist eigentlich so ganz selbstverständlich. Und tatsächlich ist, das muss man ja im Vergleich zur Dialysebehandlung einfach auch sagen, die Belastung ist
deutlich geringer. Ja.
Ist deutlich geringer, überhaupt nicht so ausgeprägt, wie wir es von der Dialyse einfach erkennen. Und von daher kann das eigentlich, wie ich finde, ziemlich, ziemlich gut gemacht werden. Genau.
Absolut. Und sag mal, was auch die Patienten oft verwirrt, ist, welche Verfahren gibt es denn, wie viele gibt es, wie funktioniert das so ganz grob jetzt nur, ne?
Ja.
Und warum gibt es überhaupt so viele Verfahren?
Also etwas, vielleicht können wir es ja so rum sagen. Es gibt einmal ein Vollblutapheriseverfahren, das kann man sich letztendlich so vorstellen, da rieselt letztendlich das volle Blut sozusagen über eine Kartusche hinüber oder zwei Kartuschen, je nachdem, wie viel wir da entfernen wollen. Und dann geht das ganz einfach wieder zurück. Das ist sozusagen das Vollblutapheriseverfahren. Und dann haben wir sogenannte Plasmaverfahren, wo sozusagen über eine Membran oder über einen Filter letztendlich der korpuskuläre Teil, also der Blutanteil und der Plasmaanteil sozusagen getrennt wird. Und dieser Plasmaanteil, der wird sozusagen, ja, entweder gefiltert, da wird sozusagen das LDL und LP-a präzipitiert, also ausgefällt aus dem Blut. Oder es wird auch über eine Vollblutsäule festgehalten oder sogar eine Antikörpersäule sogar, werden spezifisch, wird das LDL oder LP-a herausgeholt. Ja, das sind eigentlich so die hauptsächlichen Verfahren. Und die Frage ist, warum wird das so gemacht oder warum gibt es so viele Verfahren? Und wir haben früher immer mal so gesagt, dass jeder Patient braucht so sein spezifisches Verfahren. Wir testen das tatsächlich manchmal aus, ob er mehr Vollblutapherese oder mehr Plasmapherese-Verfahren, dass er das verträgt. Bei den Vollblutverfahren kann es sein, dass es da zum Beispiel, weil diese Verfahren sehr mit negativen Oberflächenladungen in diesen Kartuschen vorhanden sind, dass da sozusagen vielleicht kleinere Nebenwirkungen auftreten können in der Unverträglichkeit. Und dann sagen wir, dann geht es lieber gleich an die Plasmapherese-Verfahren. Und ich muss aber insgesamt sagen, dass alle Verfahren für mich aus der Sicht der Effektivität gleich sind, wenn sie vernünftig und richtig eingesetzt wird.
Absolut. Und das haben wir ja in Dresden hier viel getestet. Ne? Unser Professor Julius hat ja von Kindertagen an, also seit 40 Jahren macht er Vergleichsstudien und da kommt heraus, effektiv sind im Grunde alle Verfahren.
Genau.
Und wie du richtig gesagt hast, passt aber manchmal zu einem bestimmten Patienten halt ein bestimmtes Verfahren am besten. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei den Medikamenten. Ne? Der Mensch ist keine Maschine und jeder benötigt immer ein bisschen andere Dinge und so hat man für alle eigentlich eine gute Lösung. Ne?
Genau.
Tja, Volker, und was sollte ich denn, wenn jetzt mal ein Arzt gesagt hat, ich brauche Apherese, was muss ich beachten? Gibt es irgendwas in meinen Medikamenten, was ich aufpassen muss? Was ist, wenn ich krank bin, wenn ich mal Fieber habe? Wie sieht's
aus? Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Erstens, wichtig ist gerade, wenn man, also grundsätzlich sage ich einfach mal, man muss darauf achten, dass kein ACE-Hämmer genommen wird. Also so Medikamente wie Lisinopril, Ramipril, was da so alles mit Pril bei den Medikamenten endet, die sollte definitiv nicht eingenommen werden. Ganz wichtig ist, also so haben wir es bei uns zumindest geregelt, dass wenn irgendeine Medikamentenänderung ist, bitte, bitte gleich das Medikament
immer dem Arzt
mitbringen
sagen,
und vorlegen.
Vor Behandlung.
Und nicht, dass wir dann die böse Überraschung haben, hoppla, das war doch dann ein ACE-Hämmer gewesen, weil der Blutdruck neu eingestellt werden musste. Also das ist ganz wichtig.
Die ACE-Hämmer sind ja sonst ein ganz, ganz gutes Medikament, was man häufig
völlig richtig.
ja eigentlich braucht zum Herzschutz, zum Blutdrucksenken. Und da sollte man vielleicht dazu sagen, es gibt gute Alternativen, die sogenannten Satane. Also dann kann man, wenn man jetzt wirklich so ein ACE mal irgendwas mit Priel hat, Ramipril, Lisinopril, irgendwas mit Priel, kann man es umstellen auf einen Satan. Das ist genauso gut für Herz und Blutdruck, aber schadet halt bei der Blutwäsche nicht.
Genau, vielleicht als Nebenwirkung kann man sagen, wenn man es dann doch genommen hat und es fällt einem so ein, rechtzeitig Bescheid sagen, man kann alles stoppen. Es kann aber dann zu ganz unangenehmen Anschwellungen kommen. Man spricht dann so von Ödem, die dann im Gesicht auftreten können. Also das kann man alles rasch durchbrechen. Aber ich glaube, die Erfahrung muss keiner machen. Und ich glaube,
vor allem der Blutdruck kann ja total abrauschen. Ne?
Der kann auch komplett abrauschen. Aber wie gesagt, das ist alles unangenehm und das braucht man nicht. Und unangenehm ist natürlich auch, wenn man krank ist, eine Erkältung hat. Und das ist tatsächlich so, dass wenn Patienten an der Apherese sind und so eine leichte Erkältung haben, dann kann man schon sagen, da kommt man so ein bisschen verkatert raus und merkt dann, oh hoppla, die war aber ziemlich anstrengend. Und dann kriegt man raus, na Mensch, nächstes Mal filtern der Patient, aha, er war schon krank gewesen, als er sich an die Apherese hat legen lassen. Deswegen haben wir gesagt, wie immer, sollte jetzt einer wirklich mit Husten, ordentlichem Husten, mit Schnupfen ankommen, Erkältungskrankheiten, die wirklich ausgeprägt sind, dann sollte man sie wirklich durchmachen und nicht sich an die Apherese legen. Und dann, wenn man merkt, okay, es wird besser, dann hat man die Möglichkeit, auch wieder zu kommen. Aber gerade wenn so eine Erkältung anschopft oder eine schwere Erkältung anschopft, dann sollte man die Apheresepause machen.
Also, besonders, wenn man Fieber hat. Ne? Und vielleicht sollten wir auch noch dazu sagen, dass man vor der Apheresebehandlung die Blutdrucksenker in aller Regel auslässt, damit man während der Behandlung keine Abfälle hat. Ne?
Wir verschieben das, also so auch ganz auf Null. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Genau, also wir verschieben die Medikamente dann auf die Mittagszeit, sodass wir sagen, also meinetwegen, wenn es vormittags ist oder sowas in der Richtung, dann machen wir das einfach, ne, in dem Rahmen. Genau.
Richtig.
Und ja, wie sieht es dann aus, wenn ich jetzt dann nicht nur krank mal war, sondern irgendwann denke ich mir, muss ich auch mal Urlaub machen, so als Apherese-Patient, wie sieht denn das aus?
Ja, Volker, das ist eine ganz wichtige Frage, die allen Patienten auf der Seele brennt. Und selbstverständlich kann man, soll man, darf man weiter Urlaub machen. Meistens sagen wir, wenn sie jetzt frisch an der Apherese sind, dass es immer ganz günstig ist, wenn man erstmal ein bisschen reinkommt und jetzt nicht sofort die zweite Apherese schon wieder absagt nach Möglichkeit, ne, sondern dass man erstmal reinkommt. Und günstig ist natürlich auch, wenn man jetzt lieber 2 Wochen fährt und nicht gleich 4 Wochen, wobei es auch Patienten gibt, die auch mal 4 Wochen fahren. Das gibt es schon auch als Ausnahmefälle. Haben wir auch schon drüber geredet, ne?
Ja.
Und es gibt ja auch, Volker, wenn man jetzt in Deutschland Urlaub macht und man will jetzt wirklich mal 4 Wochen weg, hat man ja auch die Möglichkeit einer Gastapherese in einem anderen Zentrum und das übrigens auch bei Reha-Aufenthalten. Also wenn man jetzt irgendwo eine Reha hat, dann kann man auch zur Gastapherese in ein anderes Zentrum.
Wir machen immer Werbung für Dresden, nicht? Also wenn man da die sächsische Schweiz unbedingt kennenlernen will und eine sehr nette Kollegin, dann fährt man natürlich nach Dresden. Und natürlich, wenn man an die Küste will, das geht in manchen Zentren einfach tatsächlich auch, kann man die Nordsee oder auch die Ostsee sehr schön besuchen. Also das klappt ganz gut. Oder auch die Berge in den Bayern. Also das ist alles machbar. Von daher gibt es da entsprechend keine Probleme aus meiner Sicht.
Ja, und dann noch so eine häufige Frage, Volker. Wie ist denn das? Kann ich an dem Tag von der Apherese-Behandlung arbeiten oder werde ich krank geschrieben? Ja. Wie fühle ich mich danach?
Genau, also letztendlich, was man sagen muss, ist, arbeiten, das hängt tatsächlich so von dem einen oder anderen Patienten ab, die wir auch bei uns haben. Wir haben einen, der arbeitet zum Beispiel im Steuerbüro, der geht da ganz klar sozusagen nach seiner Apherese, kommt morgens früh an und dann geht er danach in sein Steuerbüro und arbeitet. Dann gibt es welche, die sagen, naja, ich muss da ziemlich körperlich ran. Und das strengt dann doch an, da bin ich froh, wenn ich dann krankgeschrieben werden würde. Das ist aber auch tatsächlich so mit dem Arbeitgeber meistens immer so verabredet. Das empfehlen wir auch, dass Patienten mit ihren Chefs oder mit ihren Leitern da entsprechend reden, dass das so ist, dass sie da diese Behandlung haben müssen. Und in allermeisten Fällen ist es so, dass dann sich beide darauf einigen, dass sie für diesen Teil einfach krankgeschrieben werden. Und weil letztendlich muss man sagen, das ist auch sehr unterschiedlich, wie der eine oder andere sich danach fühlt. Die meisten, muss man sagen, fühlen sich gut danach. Da gibt es wirklich so Aussagen wie, jetzt kann ich wieder zum Tanzen gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, also bis hin. Aber man muss auch sagen, es gibt auch Patienten, die schwerste Herzschädigungen haben, sind sehr eingeschränkt in ihrer Beweglichkeit bereits schon. Und da ist es natürlich auch extrem oder kann es nicht extrem, aber schon anstrengend sein, wenn es dann.
Ja, und die können dann auch schon mal K.O. oder müde sein danach.
Genau.
Ne?
Mhm. Also ja. habe ich denn andere Vorteile, wenn ich von der reinen Blutwäsche irgendwas so habe? Gibt es noch andere Vorteile so von der reinen Blutwäsche abgesehen? Wie ist das so? Wie siehst du es bei deinen Patienten, wenn ich dann zur Aphorese komme?
Man wird ja jede Woche von einem Facharzt visitiert. Also in deinem Fall kommst du als spezialisierter Nierenfacharzt und absoluter Experte auf dem Gebiet der Fettstoffwechselstörung und überhaupt der Prävention. Und oder bei uns eben auch die entsprechenden Fachärzte. Also jede Woche wird visitiert zu jeder Behandlung. Und da wird auch alles überprüft, ne? Wenn sich Blutdruckprotokolle zu Hause angeschaut, Blutzucker, wenn man einen Diabetes hat, Lebensgewohnheiten immer wieder überprüft, immer wieder geschaut, dass die Patienten nicht rauchen, dass die Blutwerte immer wieder kontrolliert und damit auch stetig die Medikamenteneinnahme überprüft, Verträglichkeiten immer wieder angeschaut und auch immer angepasst. Also da wird immer geguckt, ob irgendwas geändert werden muss, irgendwas optimiert werden muss. Also das ganz, ganz regelmäßig. Die Schwestern und Pfleger gucken auch ganz eng nach den Patienten. Also es ist ja nicht nur Smalltalk, was die dort führen, sondern es sind sehr, sehr viele Fachgespräche auch. Alle seine Fragen kann man loswerden. Also das so eine Möglichkeit hat sonst kein Patient. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Und was man auch nicht vergessen darf, neben diesen ganzen medizinischen Behandlungen und diesem engen medizinischen Aufpassen, ist ja auch eine gewisse psychosoziale Geborgenheit. Ne? Also wir haben durch die neuen Fettmedikamente einige tatsächlich von der Apherese abbringen können, die dann keine Blutwäsche mehr brauchten, weil sie mit den neuen Fettmedikamenten, die neu auf den Markt gekommen sind, gute LDL-Werte erreicht haben. Das waren dann nicht die LP-Klein-A-Patienten. Und da haben wir tatsächlich welche gehabt, die eine Zeit lang dann immer wieder bei uns vorbeikamen und dann doch das Gespräch gesucht haben. Ja, ja. Also man denkt ja, sie sind gottfroh, wenn sie endlich nicht mehr kommen müssen. Aber tatsächlich entstehen, das wird bei euch nicht anders sein, über die Jahre entstehen ja auch ganz schöne Bindungen. Ne?
Das kann ich definitiv bestätigen. Und ich sag mal so rum, das sind ja auch Patienten, das ist ja nicht der normale, in Anführungsstrichen, Routine-Patient, der in die Praxis reinkommt, sondern die haben ja echt eine Menge durchgemacht, ne? Die Aphorese bekommen. Und deswegen nenne ich das auch immer so, das sind die extrem Hochrisikopatienten. Und wenn man sich mit dem einen oder anderen mal unterhält, nicht, drei Herzinfarkte irgendwann mal im Verlauf hintereinander, ich sage das jetzt mal so salopp, nicht, der hat das so schön mal beschrieben, erster Infarkt, naja, das ist so wie beim Manager, das nimmt man mal mit, da hat man so mein Auto, mein Haus und mein Herzinfarkt. Der zweite hat ihn schon so ein bisschen zum Nachdenken gebracht und der dritte hat ihn dann aus der Bahn geworfen. Und was du dann gerade sagst, da ist es dann ganz toll, wo man dann sagt, psychosozial angebunden, sie werden sozusagen von allen mit betreut und immer wieder geguckt, nachkorrigiert. Und auch sie müssen auch aus meiner Sicht intensiv betreut werden, weil sie einfach so schwer krank sind. Und ich glaube, dem muss man Rechnung tragen. Das ist was anderes, wenn ich nur, und verzeihe jetzt, dass ich es für nächstes Mal so sage, nur einen habe, der nur einen Stent gekriegt hat und da ist nichts weiter passiert. Und der kriegt seine Medikamente und ist alles in Ordnung, es passiert auch nichts weiter. Das ist ganz was anderes, wenn man dann immer noch und noch diese Angst immer mit hat. Oh je, ich brauche da, wie man so schön sagt, ein Ruhekissen oder ein Notfallkissen, was mich auffängt. Und wenn was ist, Uli, so machen wir es ja dann auch, dann reagieren wir auch schnell und dann haben wir ja auch unser Netz zu den Kardiologen oder Angiologen oder Neurologen, die dann sozusagen sagen, komm her, ja, der kommt sofort ran und dann, ne,
dann
haben wir manchmal auch Glück, dann, dass das dann eben entsprechend schnell behandelt wird.
Absolut. So, Volker, ist eines der letzten Punkte, aber noch ganz, ganz wichtige Frage. Wie kommt das, dass manche von den Ärzten so negativ von der Apherese reden? Es kommt doch immer wieder vor. Ja. Bringt es denn überhaupt was für mein Überleben oder für weniger Folgeereignisse? Manchmal hört man so verwirrende Dinge.
Da hast du recht. Also mein Riesenproblem ist, und ich muss sagen, so mancher, das sind ja meistens die Kardiologen, die das sehr kritisch betrachten. Sie haben eins recht, wir leben ja heutzutage in der Zeit, wo Evidenz im Vordergrund steht. Und die besten Studien, die man hat, sind möglichst viele, viele Patienten einschließen, wo es dann sozusagen darum geht, randomisierte, prospektive Studien zu machen. Das heißt, der Patient würde eine Scheinapherese bekommen versus einer echten Apherese und dann würde man sie über mehrere Jahre verfolgen. Leider muss man sagen, hat man das in den 80er Jahren, als es noch keine Statine gab, verschlafen von den Firmen, die das entwickelt haben. Und das zog sich über die 90er bis in die 2000er Jahre hinein. Keiner der Firmen, die diese Apheresis-Verfahren anbieten, hat je die Idee entwickelt, das mal zu tun. Und dann gab es mal so einen Aufschlag, die hieß dann Elina-Studie, wo man tatsächlich sozusagen dieses Konzept aufgebaut hatte. Und dann wurde es von der Ethikkommission in Berlin abgelehnt, einfach aus dem Grund, weil die Erkenntnisse, dass LDL-Absenkung so erdrückend klar waren, dass man letztendlich oder auch die LP-Klein-A-Absenkung mittlerweile, als dann sozusagen alle fertig waren, so klar waren, dass man sagen konnte, okay, das ist eigentlich ethisch nicht mehr vertretbar, dass man hier noch eine randomisierte prospektive Studie macht unter Inkaufnahme, dass ein Patient möglicherweise in dem Arm landet, er ist ein Hochrisikopatient, über die wir vorhin gerade gesprochen hat, dass er in Kaufnahme, dass er verstirbt. Und das ist sozusagen, wäre der Widerspruch gewesen von den Erkenntnissen, die man schon hatte, versus denjenigen, dass man das sozusagen über die Studie durchzieht. Was haben wir zurzeit noch im Moment aktuell vorliegen? Da haben wir einmal eine wunderbare Studie, die Pro-Alive-Studie, die das sehr, sehr minutiös zusammengetragen hat, dass unter anderem LP-Klein-A ein unabhängiger Risikofaktor ist. A. Und B, dass er sozusagen, wenn man das LP-Klein-A rausholt, dass man dann kardiovaskuläre Ereignisse in der Folge durch die Lipoprotein-Apherese absenken kann und das über die Jahre hinweg. ProLife ist ja über 5 Jahre gelaufen, hat das wunderbar gezeigt, dass die Patienten entsprechend davon profitieren. Und dann gibt es noch ein bundesweites deutsches Lipoprotein-Apherese-Register, wo Zentren dran teilgenommen haben, wo ungefähr 2400 Patienten eingeschlossen worden sind, ungefähr 1100 Patienten zurzeit ganz aktiv noch weiterhin betreut und dokumentiert und ausgewertet werden. Und man muss sagen, wir blicken ganz stolz mittlerweile auf fast jetzt 12 Jahre Lipoprotein-Apherese Dokumentation prospektiv. Ne? Also wir dokumentieren die Daten sozusagen live und in Farbe, würde ich jetzt mal sagen, in das Apherese-Register mit hinein. Und wo wir einfach wunderbar sehen können, dass diese Patienten extrem am Beginn der Ereignisrate unglaublich toll davon profitieren. Wohlgemerkt, es ist ein Register und es ist ein freiwilliges Register, das muss man sagen. Es ist keine randomisierte Studie, aber es ist aber auch nicht ein Datenpool, wo man sagen kann, naja, also das ignorieren wir jetzt einfach mal. Also so wegdiskutieren kann man es auch nicht. Und über die Zeit, muss man sagen, 12 Jahre solche Daten zu sammeln, ich glaube, das ist schon ein mächtiges Fund. So lang sind nie Studien zum Beispiel von den Statinen gelaufen. Es gab immer so Nachbeobachtungsstudien und man kann einfach sagen, da sind wir eigentlich schon, ich sag mal, für uns recht stolz drauf, dass wir diesen Datenpool einfach haben und diese tollen Daten, die das eigentlich nochmal dokumentieren. Was man aber sieht mittlerweile, und das scheint auch ein Effekt zu sein, und den können wir auch noch nicht mal durch die Lipoprotein-Apherese therapieren, das ist das Alter. Wenn die Patienten tatsächlich älter und älter werden, gibt es natürlich auch Alterungsprozesse in den Gefäßsystemen, die mal unabhängig davon sein können. Und tatsächlich versterben die Patienten, auch wenn sie an die Apherese kommen. Aber man muss sagen, wenn sie exzellent gut eingestellt sind, versterben sie tatsächlich nicht mehr an den kardiovaskulären Ereignissen, sondern was wir so beobachten, sind dann, wenn sie sehr alt werden, dann ist es die Herzschwäche, die dann irgendwann mal greift oder letztendlich vielleicht auch die
Nieren. Oder Zweiterkrankungen. Ne?
Zweiterkrankungen.
Also wir sehen immer mal wieder, dass dann ein Tumor auftaucht oder was
so
völlig anderes.
Genau, ja? Richtig. Wobei man sagen muss, die Apherese macht keine Tumorerkrankung. Also
nein.
Aber nicht, das muss man gleich sagen.
Das wäre der Schluss.
Aber tatsächlich, Krebs gehört ja auch mit ins Alter mit hinein.
Richtig.
Und die Gebrechlichkeit, Gottes, ja, die dann kommt, kommt dann sozusagen damit zu. Und das ist das, was wir wahrnehmen. Also von daher ist das, muss man wirklich sagen, sehr, sehr beeindruckend. Aus diesem Datenpool, den wir da gewinnen können.
Ja, da sollten wir vielleicht nochmal dazu sagen, wir können durch die Apherese ja leider Gottes nicht heilen, aber Ich sehe es immer wie so eine Bremse. Aha. Also wir treten ganz scharf auf die Bremse und verlangsamen diesen ganzen weiteren Prozess und können die Dinge aufhalten, lange, lange aufhalten. Also da habe ich vielleicht abschließend ein Patientenbeispiel von einem jungen Mann, der mit 30 einen Herzinfarkt hatte und der 30 Jahre dann wirklich kein weiteres Ereignis hatte und dann hat er plötzlich doch was Neues bekommen. Also das heißt, es kann es nicht komplett vermeiden, aber es kann halt diese Bremse anziehen und das ist, was wir wollen.
Vielleicht auch, was man auch so am Ende sagen kann, ist, die Lipoprotein-Apherese entfernt eben nicht nur LP-Klein-A und LDL-Cholesterin. Das ist ja das, wofür sie einfach mal aufgebaut worden sind, sondern wir haben mittlerweile Erkenntnisse, dass viele Elemente, die die Atherosklerose unterstützen würden, vielleicht so ein Stichwort Entzündungsfaktoren, Faktoren, die sozusagen protektiv sogar wirken können. Und vielleicht, was man einmal sagen muss, was die Apherese auch macht, Dadurch, dass ja immer wieder neues LDL-Cholesterin gebildet wird und immer wieder neues Lp-a durch die regelmäßige Lipoproteinapherese, sind diese vorhandenen Lipoproteine, die ja völlig neu synthetisiert sind, richtig inert gegen chemische Veränderungen, die ja eigentlich dann entstehen, wenn immer wieder das Gleiche in unserem Körper zirkuliert. Also von daher muss man sagen, sind sie durch diese frischen neuen LDL- und Lp-a-Partikel tatsächlich besser geschützt als durch Lipidpartikel, die eigentlich viel oder sehr, sehr lange in unserem Körper zirkulieren. Das vielleicht so am Ende. Aber
absolut.
Uli, unser Fazit war ja letztes Mal auch schon gewesen, keine Angst vor Apherese, das können wir wieder sagen, oder?
Das können wir wieder sagen, keine Angst. Wir hoffen, wir haben ein paar Ihrer Fragen beantworten können. Zusammenfassend können wir vielleicht sagen, also nach 2 bis maximal 4 Stunden haben wir diese Fettwerte um 60 bis 80% gesenkt. In der aller Regel ist es ein sehr, sehr gut verträgliches Verfahren mit jahrzehntelanger Erfahrung. Und deswegen, Volker, wie du richtig sagst, keine Angst
vor Apherese. Prima. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie unseren beiden Plausch, dem lockeren Plausch, zugehört haben. Und vielleicht ist so dem einen oder anderen doch noch eine wichtige Information zugeteilt oder zugekommen. Ja, vielen Dank. Uli, an dich. Das hat echt viel Spaß gemacht.
Und an dich, lieber Volker.
Okay.
Alles Gute.
Bis dann, bis demnächst.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie merken, im Team mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin können Sie sehr viel bewegen und gemeinsam in ein gesünderes und längeres Leben starten. So behalten Sie Ihr Risiko im Griff. Auf der Internetseite schatzkiste-prävention.eu finden Sie alle Podcast-Folgen und mehr Informationen zum Nachlesen. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ersetzt in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung, sondern sollen diese ergänzen und helfen, im Dschungel des Internets verlässliche Informationen zu finden. Bleiben Sie herzgesund. Bis zum nächsten Mal.